Notiz von Julian.
Mare,
Mare.
schön, dass du da bist. Extra süß-sauer.
Mit Julian Weigel und Sarah Richmond.
Das ist unsere Notiz dieses Mal. Ich freue mich ganz besonders, dass wir einen Gast haben. Für mich ein ganz besonderer Gast. Das ist mein bester Freund. Pacho, schön, dass du da bist.
Freut mich auch sehr.
und ja, ich freue mich nicht nur, dich als Mensch hier zu haben, sondern ich glaube, du hast einfach auch eine interessante Geschichte mit dabei und ja, viele Sachen, die uns ja auch in unserer, also Pacho ist selber auch Fußballer, wo wir viele Parallelen immer haben in unserer Karriere. Deswegen ist es heute mal eine fußballlastigere Folge ohne Sarah. Sarah hat allerdings Fragen für dich rausgesucht, weil es wäre ja so einfach, wenn ich jetzt da irgendwas rausgesucht hätte. Aber genau, erzähl doch einfach erstmal, wie wir uns kennengelernt haben aus deiner Sicht.
Ja, also ich denke, wir waren beide, wie alt waren wir? 11? 12?
12, glaube ich, ja.
Und sind damals in die Bayern-Auswahl, so in diesen zweiten Kader Bayern-Auswahl. Gab es ja einen Kader Bayern-Auswahl nur für die.
Für die Krassen, die,
für
schon,
die, Krassen,
die schon bei die Bayern schon 60 und was ich nicht waren.
Bayern
waren
60, Augsburg und Co. waren und dann für uns?
Für die Pflegefälle. Nee, für die Jungs, die noch nicht bei den Profiklubs halt waren. Und ich war damals bei 60 Rosenheim, du bei Tannhausen.
Ich war bei Tannhausen, ja. Ich war bei Tannhausen.
Hast du bei Tannhausen auch angefangen?
Nee, ich hab damals beim TSV Markt Oberdorf angefangen.
Markt Oberdorf.
Markt Oberdorf. Meine schöne Echt? Heimat. Grüße gehen raus.
Ja, genau. Und da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen, haben uns da schon gut verstanden. Ne? Und dann bist du vor mir Profi geworden. Ne? Also ich bin dann irgendwann zu 60, du bist zu Nürnberg und du bist mit 17, oder?
Nein. Ich war auch 18. Also ich war 18, als ich, ja, ich bin dann zu Nürnberg mit 15, glaube ich. Und ich bin mit 18. Mit 18 bin ich dann mal hochgerückt. Und ich war, was bei dir? Du warst auch 18,
ich
oder?
Ich war auch 18. Dann verwechsel ich das vielleicht gerade, aber du hast Erstliga-Debüt gegeben.
Ja.
Ich habe Zweitliga-Debüt gegeben.
Ja. Ich hab damals gegen Hannover mein Debüt gegeben. Da war meine Mutter im Stadion.
Geil.
Ja, hat noch ein verzittertes Video.
Ja, man muss ja schon sagen, für unsere Eltern ist das ja schon ein echt krasser Moment, weil, also ich gehe mal davon aus, bei dir war das genauso so, die unterstützen uns ja oder haben uns immer unterstützt, aber ich glaube, die selber, auch wenn sie natürlich immer das Gefühl hatten, wir könnten welche sein, die es schaffen, ja, glaube ich, als oder ich jetzt noch mehr, wenn du selber auch älter, also Vater bist, hast du ja schon noch immer Angst um deine Kinder. Also du, egal bei was es ist, also mein Kind ist ja jetzt 2,5 und man macht sich schon sehr viel Sorgen. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn dein Kind bei einem Profiverein im Nachwuchsleistungszentrum ist und den großen Traum hat, Fußballprofi zu werden und du weißt, wie wenige es schaffen, dass du dir natürlich schon die ganze Zeit auch das Szenario vorstellst. Boah, ich muss jetzt meinen, also ich weiß noch, mein Vater musste mir damals ja dann sagen, dass Bayern mich nicht nehmen will, also damals, ich habe öfters bei Bayern mittrainiert und die haben mir dann eben gesagt, dass sie mich nicht nehmen wollen, worüber ich heutzutage ganz froh bin, weil ich glaube, sonst hätte ich es nicht geschafft, aber die Nachricht von meinem Vater mir zu überbringen, ey, boah.
Ja, das ist, ich meine, man tut ja auch irgendwo alles dafür, wenn man sieht, wie früh wir dann auch eigentlich aus dem Haus sind.
Wann bist du? Du bist auch im Internat gewesen,
ich
oder?
Ich bin mit 15 ins Internat, ja.
Krass.
Und dann 2,5 Stunden weg nach Nürnberg. Ich glaube, das war für meine Eltern deutlich schlimm. Also für mich war es gar nicht schlimm, weil ich wollte es unbedingt.
Das war bei mir auch so. Also ich war nicht so früh wie du, ja, aber ich hatte so.
Für meine Mutter war das Horror, also auch heute noch. Also erzählt sie mir, wie das. So, sie hat mich dann immer zum Bahnhof bringen wollen, immer sie, aber sie hat halt beim Zurückfahren immer geweint. Also immer. Und mir hat sie das nie erzählt, hat mir dann immer nur mein Bruder erzählt, dass sie immer mit verweinten Augen nach Hause gekommen ist. Aber für mich war es gar nicht schlimm, weil ich wollte es unbedingt.
Ja, und du, also wie soll man das erklären? Für dich ist es ja auch aufregend und ja, du hast ja sofort Buddies um dich rum. Ja. Es sind ja deine Fußballerjungs und irgendwie ist es ja auch cool. Klar, also bei uns gab es schon auch welche, die dann mal Heimweh hatten oder so, aber das ist eigentlich meistens auch bei denen, wo es sportlich nicht so läuft, glaube ich. Also wenn du selber Leistungsträger bist und wenn du ja merkst, du kommst deinem Ziel irgendwie näher, dann ist es irgendwie für dich einfacher alles. Ja. Und es ist ja spannend, keine Ahnung, du hast ja wie deine eigene, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir hatten unser Zimmer mit kleiner Küchenzeile und eigenes Bad. War bei euch auch so?
Wir hatten keine Küchenzeile. Okay. Also ich war in zwei Internaten. Also die hatten eins, wurde dann erst gebaut, als bei Nürnberg der neue Gebäudekomplex fertig wurde. Und im anderen Internat, da waren Basketballer, Schwimmer, also da waren eigentlich mehrere untergebracht. Und wir hatten so eine Gemeinschaftsküche und sonst hatten wir ja einmal Bad und Doppelzimmer.
Aber so, man hat seinen eigenen Bereich, das ist schon ganz geil. Und dann gibt's ja diesen Gemeinschaftsraum, wahrscheinlich bei euch auch. Ich weiß, kann mich noch erinnern, so, es waren immer legendäre Champions League Abende und so, alle da, jeder hat sich schon 2 Stunden vorher seinen Platz reserviert und so, ein paar Snacks mitgebracht, wer hatte irgendwas, keine Ahnung, Packung Milchschnitte ausgeteilt und so, und dann mitgefiebert halt. Also, es ist schon eine besondere Zeit, aber klar, man denkt dann in dem Alter gar nicht so dran, was bedeutet das für deine Family. Ja. Also, bei mir war es so, noch heftiger irgendwie, weil meine Schwester ist genau zum selben Zeitpunkt ausgezogen. Also quasi ich bin nach München gezogen und meine Schwester ist mit ihrem jetzigen Ehemann zusammengezogen und davor war halt immer beide Kinder da und viel los und weiß ich nicht und dann halt, keine Ahnung, innerhalb von einem Monat einfach ruhig, nichts mehr zu Hause. Und meine Eltern haben auch ganz lange unsere Zimmer nicht anders verwendet. So.
Ja, klar, natürlich.
Weiß noch, ey, da war so lange mein Kinderzimmer und so. Irgendwann habe ich gesagt, mach doch irgendwas aus dem Raum. So. Also mach da einen Schlafcouch rein und wenn ich nach Hause komme, dann passt schon. Und du hast gerade, du bist 2,5 Stunden weg gewesen von zu Hause. Bist du jedes Wochenende heimgefahren?
Nein, 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 nein. Also ich muss sagen, mein Vater hat mich auch immer, also eigentlich, er hat mich überall hingefahren. Also so, ich muss auch sagen, also ich ohne ihn wäre ich nicht Profi geworden, weil er mich auch zu, ja, sei es auch Regionalauswahlen und so. Ich meine, wir sind ja ganz im Süden von Bayern und teilweise war dann das Auswahltraining in Donauwörth.
Ja.
Und dann bin ich nach der Schule, sind wir 2,5 Stunden nach Donauwörth gefahren und er halt nach der Arbeit. Das und dann halt wieder krass. Nach Hause gefahren, so einfach mal so unter der Woche. Und ja, also er hat mich auch oft besucht dann am Wochenende, aber ich konnte auch nicht jedes Wochenende heim. Also sind eigentlich immer mal meine Eltern gependelt, weil für einen Tag hat sich's nicht rentiert.
Ja.
Und wenn wir dann mal 2 Tage frei hatten, hatte ich ja Schule auch noch.
Ja, das stimmt. Weil ich habe deswegen gefragt, weil als ich dann in Dortmund gelebt habe, also als ich dann gewechselt bin, habe ich mich irgendwie geärgert, warum ich damals so selten nach Hause gefahren bin. Also bei mir ist es eine kleinere Entfernung gewesen. Also München, Rosenheim, also da wo ich herkomme, Ostermünchen, das sind so 50 Minuten oder so. Und trotzdem gab es so Wochenenden, wo ich einfach lieber im Internat gechillt habe, weißt du? Und dann war ich auf einmal in Dortmund und da war es ja gar nicht mehr möglich, nach Hause zu kommen. Dann auch noch mit englischen Wochen und weiß nicht. Natürlich waren die oft da und haben Spiele, alle Spiele angeschaut und so, aber ich habe mir so gedacht, ey, wie dumm warst du? Du hattest 50 Minuten, da hättest auch mal für Nachmittag eigentlich hinfahren
können. So im Nachhinein, weißt du, wenn man so
Zug rein, zack.
Was würde man jetzt dafür geben?
Ja,
eben. Dass man einfach mal an dem Nachmittag schnell nach Hause für einen Kaffeekuchen
Was sind 50 Minuten, das weißt du?
Ja.
Ich war in Portugal, du warst ja auch im Ausland, da reden wir gleich noch drüber. Da war das einfach so nicht möglich, dass ich gesagt habe, ey, oder Papa, Mama, ich brauche euch jetzt. Könnt ihr kommen? Es war mit Riesenakt. Ja, wir müssen nächsten Flieger, müssen wir schauen, 2,5 Stunden. Dann war noch Corona und so weiter. Ja. Das ist ja eh die Zeit gewesen, wo man sich noch weniger sehen konnte. Wo warst du in der Hochzeit von Corona?
Bei Venlo? Bei Venlo. Das ging ja, also ich meine, ich konnte es ja dann mit dem Auto einfach fahren.
Ja.
Aber für dich war es ja mal kurz.
Ja, wir waren echt auch Weihnachten. Nicht jetzt, weil die Zeit kommt ja jetzt dann. Das war wirklich mein traurigstes Weihnachten in diesem einen Mal Corona. Also Sarah und ich haben das Beste draus gemacht, aber wir hatten auch noch kein Kind, weißt du, wo du sagst, so Weihnachten für uns. Und wir haben per Video zugeschalten. Wir haben davor die Geschenke, glaube ich, direkt zu denen bestellt. weil die Post und so, das war auch schwierig. Das heißt, meine Mutter hat dann meine Geschenke eingepackt, auch ihrs, weißt du. Und dann haben wir uns per Video angerufen und so, ja, welches ist denn das jetzt? Ja, mach mal das Geschenk auf. Dabei war das gar nicht das, was du gemeint hast und so, weil das war, und dann, keine Ahnung, nach diesem Videocall haben wir gegessen, Sarah und ich, irgendeinen Weihnachtsfilmschutz, und das war unser Weihnachten.
Kommt
das
nicht so die
nee,
keine also für Chance. Mich ist ja jetzt gerade, weil die Zeit auch kommt, ich freue mich jedes Jahr drauf, wenn ich an Weihnachten wieder zu Hause sein kann, weil es mir auch einfach, ich sehe alle, so, ich sehe meine Großeltern, ich sehe meinen Eltern, Bruder, Tanten, Cousins, alle. Und das ist so für mich auch so richtig immer, ist halt einmal im Jahr, wo einfach alle zusammenkommen und das genieße ich auch richtig. Und da freue ich mich auch so drauf. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, wenn du dann ganz alleine bist und du bist ja auch ein Mensch, dem ja die Familie auch echt wichtig ist.
Voll.
Kann ich mir schon vorstellen, dass das ein traurigeres Weihnachten war.
Ja. Aber gut, jetzt kommt wieder ein schöneres Weihnachten. Um mal kurz weit zurückzukommen zum Sportlichen. Du bist dann bei Nürnberg Profi geworden, hast dich dann das erste Mal ausleihen lassen nach Stuttgarter Kickers.
Ja.
Richtig? Bist dann wieder zurückgekommen und bist von Stuttgarter Kickers zu Schalke.
Ja.
Hattest du einen Profivertrag bei Schalke?
Ich hatte bei Schalke einen Profivertrag, aber war eigentlich ja nur in der zweiten Mannschaft.
Also du hast ja immer in der zweiten Mannschaft gespielt, das weiß ich auch, aber hast du oft bei den Profis trainiert?
Nein.
Also so da hast du so...
Ich bin damals ja von der Profiabteilung Nürnberg dann zu Schalke gewechselt, war aber nur eigentlich in der zweiten Mannschaft.
Okay. Da kam dein zweiter Abstieg. Mit Nürnberg seid ihr aus der Bundesliga in die zweite Liga abgestiegen, gell?
Ja.
Stuttgarter Kickers?
Ja, auch.
Auch abgestiegen. Dann bist du von Schalke 2 nach Carpi,
ja.
Italien. Also wie ihr hört, Pacho hat schon einige Vereine hinter sich. Von Carpi nach Venlo,
ja.
Und von Venlo jetzt nach Starbuck,
ja.
Oslo.
Ja, ich kam ein bisschen rum. Ich kam echt ein bisschen rum.
Genau. Jetzt wollte ich dich als allererstes mal fragen, so hast du, okay, wir haben gerade schon gesagt, deine Heimat ist Marktoberdorf.
Ja.
Oberstdorf? Oberdorf. Marktoberdorf gibt es aber auch, oder?
Es gibt Oberstdorf.
Ah, das. An das denke ich die ganze Zeit. Das ist doch irgendwas mit Skispringen oder so.
Ja, das ist ja riesen Wintersport.
Ja, in Oberstdorf. Ja, ja. Das kenne ich so.
Das ist nicht so weit weg.
Ja.
Das ist nicht so weit weg.
Okay. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich weiß nicht, wo mein bester Freund herkommt, aber für mich ist es ja auch so, ich komme halt aus Rosenheim, sage ich immer, obwohl ich nicht aus Rosenheim komme. Und ich war noch nie bei Pacho zu Hause, kann man sagen.
Ja.
Sondern halt immer nur in deinem temporären Zuhause. Und das ist ja sowas, was wir Fußballer so ein bisschen, ja, was bedeutet Heimat? Und wo hast du dich bei all diesen Stationen, wo du warst? Natürlich ist es bei uns auch immer sportlich bezogen, weil jeder weiß oder wir wissen, wenn es sportlich läuft und du gut spielst und dich wohlfühlst in der Mannschaft, dann fühlst du dich automatisch auch an dem Ort wohler.
Ja.
Ne? Aber wo würdest du sagen, hast du dich am wohlsten gefühlt so vom Leben her? Also du warst jetzt, haben wir gerade schon gesagt, in Deutschland, klar. Du warst in Holland, in Italien und in Norwegen.
Ja. Schwierige Frage. Also wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Also
oder sagen wir erstmal, wo hattest du dich am wohlsten gefühlt, auch wenn man sportlich es sieht? Also wo lief es am besten für dich? Wo hat einfach so alles für dich gepasst? Oder hat es überhaupt schon mal?
Ich würde das so ein bisschen aufteilen. Ich muss sagen, für mich ist immer noch Nürnberg, weil ich dort auch einfach 5 Jahre war und mir, ja, du weißt es selber, du bist 15, 16, 17, 18, so diese ganze Zeit war ich in Nürnberg, du kennst gefühlt so die ganze Stadt irgendwo, so wo kann man gut essen gehen, also man kennt alles irgendwie und ist auch heute noch, ich komme leider kaum noch mal hin, weil mich irgendwie liegt halt auch nie irgendwo auf dem Weg.
Ja.
Aber ich muss schon sagen, dass ich mich in Nürnberg wahnsinnig wohlgefühlt habe und auch so ein bisschen so dieser Punkt, wo du gehst dort durch die Jugend, du
kennst lässt eigentlich auch
so alles rechts und links liegen. Hauptsache, du hast so dein Ziel, du willst es dort schaffen. Und ja, das muss ich schon sagen, das ist so so dieses Gesamtpaket auch einfach. Ich finde die Stadt wunderschön. Ich hatte dort eine wahnsinnig gute Zeit. Da habe ich mich schon sehr, sehr wohl gefühlt.
Und da war es vielleicht auch noch am wenigsten Geschäft, oder? Ja. Also weil man ja, also es war bei mir bei 60 auch so, du kennst jeden Mitarbeiter, ja. Du kennst alle, weißt du, du kommst da raus und du denkst noch nicht so an dieses große Ganze und wo wird's mal hingehen und Presse und bla bla bla, sondern du bist erstmal, du nimmst, saugst alles auf und du fühlst dich irgendwie trotzdem sicher, weil du bist ja in dem Umfeld, du kennst jeden und so.
Auch du bist zum Training gekommen und dann siehst du, ja, dein Trainer von der U17, ja. So läuft über den Weg. So, du kennst den Physiotherapeuten von der U16. So, du bist einfach bei allen irgendwie.
Und alle sind auch stolz irgendwo auf dich, dass du einer von denen bist.
Du merkst einfach so, du bedeutest den Leuten auch irgendwo was. So, du hast da deinen Weg gemacht und alle begleiten dich noch so ein bisschen. Die gucken so auf dich und nach den Spielen, du kriegst Nachrichten von, ja, vom Physio der U16 oder so oder von deinem U15-Trainer. So. Und das ist einfach, war schon echt eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hatte in Italien, hast mich ja auch, warst
besucht,
ja da.
Carpi, nicht verwechseln mit Capri. Weil ich weiß noch, anfangs, als du mir den Club geschickt hast, habe ich eingegeben Capri und ich so, Bruder, da wollten wir schon mal in Urlaub hin, das ist unmenschlich und so. Aber Carpi ist in der Nähe von Mailand, kann man sagen.
So viele haben es mir gesagt, boah, wir kommen auf jeden Fall. Wir sind im Sommer da. ja, nee, da hatte ich auch, also es war ja meine erste Station im Ausland damals und es hat mir wahnsinnig gut auch gefallen. Es war, ich bin ja einfach ins kalte Wasser eigentlich gehüpft. Ich konnte kein Wort Italienisch, ich kannte Italien nur aus dem Urlaub von früher.
Ich weiß noch, wir haben da anfangs telefoniert.
Und ja, also es war ja, es ging ja, du weißt ja dann noch, wie es immer ist, so du hast ja auch gar keine, ich weiß auch gar nicht, ob man das so wirklich mal weiß oder mitkriegt, wie das dann bei uns meistens dann läuft. Also zumindest bei mir, meine Wechsel, die bahnen sich so ein bisschen an und dann geht es aber innerhalb von 48 Stunden so gefühlt. Also ja. Ich war noch in Dortmund gesessen, in der Wohnung. Ich habe damals in Dortmund gewohnt. Ja, und dann kriege ich einen Anruf. Du, kannst du Italien? Wie sieht's aus? Sag ich, ja, selbstverständlich, Italien. Kannte ich ja, wie gesagt, nur aus dem Urlaub, hatte ich nur schöne Erinnerungen an Italien und ja, es war am Sonntag und am Dienstag war ich in Italien.
Ja, Serie B war das,
genau.
Also die zweite Liga in Italien und sportlich lief ja das erste Jahr auch überragend.
Überragend, also ich hatte wirklich, ich kam dort an, ich muss auch sagen, ich habe dort einfach auch, ich wurde dort auch echt wertgeschätzt, so meine Art und Weise. Ich meine, wir unterscheiden uns ja ein bisschen von den Spielertypen.
Also wenn ich Pacho mal so als Spieler beschreiben darf, Pachos Position ist Rechtsverteidiger. Er hat einen Top-Körper, ist extrem schnell und gibt immer alles. So würde ich dich beschreiben. Hat eine bodenlose Technik. Nein, Spaß.
Stolz auf den Ball, aber er bemüht sich.
Technik ist in Ordnung.
Stets bemüht.
Und geht halt die Linie rauf und runter. Und was halt früher schon immer so war, so an dir vorbeizukommen, war halt extrem schwer. Also für mich sowieso, weil ich bin ja langsam. Aber so, Pacho war immer so einer, der dann auch, wir haben ja auch in der U20-Nationalmannschaft zum Beispiel zusammengespielt. Da spielst du dann auch gegen Holland und keine Ahnung, gegen gute Nationen. Und Pacho hat halt immer die starken, schnellen Außenspieler gefressen. So.
Ja, ich muss auch sagen, dass das in Italien, ich meine, Italien ist ja auch dafür bekannt mit dem Verteidigen. Und da habe ich nochmal, das war nochmal Next Level. Ich wusste immer schon, ich kann ganz gut verteidigen. So, das ist schon so auch ein bisschen mein Ding, weil es mir auch Spaß macht. Aber dort, das war Next Level. Also wenn du dann Donnerstag 3 Stunden auf dem Platz stehst für eine Taktikeinheit und ja, wo du dich dann einfach einen halben Meter nach links verschiebst, wo wir auf dem ganzen Platz 11 gegen 11 gespielt haben, dass dann der Trainer den Daumen hoch, jetzt stehst du richtig. das war schon eine Erfahrung, war schon eine Erfahrung. Und ja, also das erste Jahr lief super. Ich wurde zum besten Rechtsverteidiger gewählt in der Liga von den Trainern. Und habe ich auch eigentlich, ja, ich wusste gar nicht, ich kam ja dahin komplett blank. So, ich wusste gar nicht, dass das überhaupt ein Ding ist, dass das gemacht wird. Und dann irgendwann kam der Pressesprecher, hat ja natürlich auch nur Italienisch gesprochen.
Und ab wann würdest du sagen, hast du die verstanden? Und
ja, das, ich kann's gar nicht so richtig sagen, weil ich habe am Anfang habe ich ein paar Apps benutzt, so Lern-Apps. Ich habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, ich höre ja sowieso den ganzen Tag nur Italienisch um mich rum, weil es redet ja keiner Englisch eigentlich mit mir. Ich hatte in der Mannschaft so 2, 3, die haben mit mir Englisch gesprochen. Das hat mir auch wahnsinnig geholfen. Aber der Rest ja nur Italienisch. Und egal, wo wir waren, jeder hat nur Italienisch gesprochen. Und ich konnte ja gar nicht, also entweder ich habe auch Italienisch gesprochen oder ich habe halt gar nicht gesprochen.
Ja.
So, und ich war überall dabei, bei jedem Mannschaftsabend, bei jedem Essen, weil ich mir dachte, ich muss da dabei sein, so, weil du ja dann auch den Anschluss findest. Auch wenn ich zero verstanden habe am Anfang. Also man kann sich das vorstellen, wir sitzen an einer langen Tafel, da sitzen 30 Spieler. Wir sind beim Abendessen, alle lachen, machen alles Mögliche und ich habe kein Wort verstanden, aber einfach alle lachen, ich lache.
Ja. So. Die haben sich gedacht, der höfliche Deutsche, der will einfach nicht unangenehm auffallen.
Und ja, ich kann den Moment gar nicht sagen, aber irgendwann ging es dann. Also ich habe dann auch irgendwann angefangen einfach, ich sage jetzt mal einfach was, hat halt hinten und vorne nicht gepasst so, aber man hat mich verstanden. Ich meine, man kennt es ja auch selber so ein bisschen, wie viel muss jemand Deutsch mit dir sprechen, dass du weißt, was er eigentlich will? Ja. So, das ist relativ wenig
eigentlich.
Und so habe ich halt dann auch angefangen. Und mittlerweile spreche ich es und verstehe es. Es ging dann eigentlich so nach ein paar Monaten, würde ich sagen. Der Trainer am Anfang hat ja auch nur Italienisch gesprochen.
Also da kann ich ja mitreden, weil, also nicht Italienisch, aber ich hatte ja dann auch mein zweiter Trainer in Portugal, Jorge Jesus, der konnte kein Wort Englisch. Und klar, die Co-Trainer haben es dir dann immer so versucht zu übersetzen und so, aber es war dann auch so eine schwierige sportliche Phase bei mir, wo ich ins Einzelgespräch mit dem wollte und mit dem mal Klartext reden wollte, weil er wirklich auch so mich schon heftig angegangen ist und so. Also ich bin ja keiner, der irgendwie Probleme hat mit Kritik und da wollte ich halt ein Einzelgespräch und du kannst ja gar kein Einzelgespräch führen. Also ich musste dann ja quasi den Co-Trainer mitnehmen. Und ich habe dann gemerkt, er übersetzt es nicht so, wie ich das sage, weil dann hätte es gekracht so ein bisschen. Und es ist aber dazu nicht gekommen. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich einfach versucht habe, einfach lass die Hemmungen fallen und rede. Egal, ob du einen Fehler machst. Und du weißt ja auch, wenn jetzt dich jemand, der nicht, also der erst frisch in Deutschland ist oder so und fragt dich nach dem Weg.
Ja, das meine
ich. Und der sagt, ich müssen gehen Parkhaus. Oder so. Weißt du, verstehst du ja.
Ja.
Oder egal, ob der jetzt das Verb in der richtigen Zeit oder keine Ahnung. Und dann habe ich irgendwann halt diese Hemmungen fallen lassen und einfach geredet. Und dadurch wurde es immer besser, weil dann hilft dir ja auch jemand oder verbessert dich oder sagt nicht, also weißt du, verbessert dich in der Sicht und dann merkst du es dir auch wieder besser. Deswegen kann ich das 100%.
Ja, das hast du mir erzählt, das weiß ich ja auch noch. So, es ist halt natürlich auch, wenn du in deiner Muttersprache auch eine Diskussion führen willst oder einfach auch mal deinen Standpunkt vertreten willst, da brauchst du nicht überlegen.
Ja.
Aber wenn natürlich dir dann jemand in einer Sprache, die du ja eigentlich nicht so hundertprozentig beherrschst, irgendwas ja quasi zurückgibt und du bist anderer Meinung, aber weißt gar nicht, wie.
Ja, oder manchmal, du überlegst dir dann in deinem Kopf und dann ist schon wieder das nächste Tipp. Also genau. So, weißt du, du legst es dir gerade zurecht und auf einmal ist man schon bei einem ganz anderen Thema und dann kannst du ja auch nicht mehr sagen, ah ja, und übrigens, ich spiele lieber links als rechts oder weißt du, so, geht nicht, 100%.
Ja, das ist auch so ein erster Schritt immer beim Lernen, das hatte ich auch. Also ja. Ich stelle mir die Sätze zusammen und dann anderes Thema. Vielleicht schaffe ich es jetzt.
Also, Nürnberg und Carpi waren so. Wobei Venlo war es. Es hat nicht eigentlich überall gut angefangen.
Das ist so der Punkt. Auch in Venlo war. Ich kam ja nach Venlo. Ich wollte ja unbedingt. Ich war in der zweiten Liga und ich wollte unbedingt in die erste Liga. So, ja. Weil ich auch immer gesagt habe, so. Ist mein Anspruch. Also,
ja.
Man hat ja einen Anspruch an sich selber. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, so. Holland ist auch bekannt einfach für einen schönen Fußball. Du hast Riesenvereine dort. Und dann habe ich mir auch gesagt, ganz ehrlich. So, wenn ich die Chance habe, will ich auf jeden Fall machen. Und die Chance kam dann und dann habe ich auch gesagt, auf jeden Fall will ich das tun. Und das war ja auch ein bisschen, war ja nicht ganz so einfach, muss ich ja sagen. Also ich war da ja schon zwei Wochen in Venlo, bis es dann endlich über die Bühne ging.
Ja, stimmt.
Ja, weil das war nicht so ganz einfach immer, aber hat ja dann Gott sei Dank geklappt. Und ja, ich hatte dort eigentlich auch, ich möchte da gar keinem Unrecht tun irgendwie. Ich hatte da auch eine wunderschöne, so, auch eine wunderschöne Zeit. Die Leute waren so, so nett, so lieb und herzlich auch. Und haben alle Deutsch gesprochen.
Ja.
Ich habe, ja, Holländisch ist jetzt ja nicht so ein großer Unterschied, finde ich. Also man,
naja,
ich verstehe es. Man kann es auch sprechen. Es hört sich einfach, wenn ich da, also ich habe so das Gefühl, wenn ich da spreche und ich höre mich dann, hört sich einfach scheiße an. Und dann mache ich es auch nicht. So, ja, weil Italienisch hört sich irgendwie so, keine Ahnung, auch wenn ich da spreche, habe ich so das Gefühl, so ich bin so in so einem Flow drin. Aber wenn ich Holländisch spreche, so habe ich so, das hört sich bei mir nicht so an wie bei denen.
Mhm.
Und dann habe ich da irgendwie so ein bisschen so eine Hemmung. Deswegen habe ich, glaube ich, auch alle Interviews immer in Deutsch oder in Englisch geführt. Teilweise Fragen auf Holländisch und ich habe dann einfach Deutsch oder Englisch geantwortet. Aber ich hatte dort auch echt eine schöne Zeit. Habe dort, ja, auch eine schöne Zeit. Ich möchte da gar keinen...
Also ich will gar nicht aus dir rauslocken, wo es dir nicht gefallen hat oder wo die Zeit, oder keine Ahnung, wo du sagst, der Schritt war nicht gut oder keine Ahnung. Und ich finde es ja im Endeffekt eher noch top, dass du so zurückschaust. Weißt du, also was gibt's Besseres zu sagen, ey, jede Station hat mir was gebracht, in jeder Station habe ich tolle Menschen kennengelernt und so soll es ja eigentlich sein. Also ja, dass man zurückschaut und sagt, ich meine, bei mir ist ja auch so, dass es bei 60 mal super lief, mal nicht super lief, bei Benfica mal nicht super lief, mal super lief und trotzdem denkt man ganz viel an die guten Zeiten zurück. Also und das ist ja auch, so soll es ja irgendwo auch sein. Natürlich kann es immer mal bei jemandem sein, dass mal ein Wechsel überhaupt nicht funktioniert und dass man sich aus welchem Grund auch immer nicht wohlfühlt oder wertgeschätzt fühlt. Das kann immer viele verschiedene Faktoren ja auch haben. Aber im Endeffekt ist es so ja top. Also ich suche gar nicht nach dem Peter bei dir. Aber ich meine nur, ich wollte nur mal so wissen, so wo du, aber ist ja eher besser, wenn du nicht diesen einen Verein hast, weil dann hast du überall ja auch was mitgenommen.
Es gab überall, so die, wie du das auch sagst, so diese Höhen und Tiefen, aber ich würde schon die drei so ein bisschen rausnehmen, wo ich sage, die positiven Sachen einfach deutlich überwiegen irgendwie.
Ja.
Muss ich sagen.
Weil du ja mental, also so schätze ich das ein, mental sehr stark bist und dich auch viel mit dem Thema so auseinandersetzt. Also liest ja auch über solche Dinge viel und weiß ich auch, dass ich dir so eine Frage stellen kann oder dazu stellen kann. Jetzt bist du ja oft abgestiegen, also bei vielen Vereinen abgestiegen. Wie bist du damit umgegangen und so, was lässt dich, also für mich bist du so einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Natürlich, wir sind beste Freunde und dadurch sehe ich dich auch mal leiden oder sehe ich dich, höre ich dich auch mal am Boden oder so, dass du, also wenn es halt einfach mal gerade bis oben steht, aber eigentlich kommt man immer auf den positiven Weg zurück. Weißt du, wie ich meine? Gibt's da irgendwie was, das dir extrem Kraft gibt? Keine Ahnung, bei dem einen ist es der Glaube, bei dem anderen ist es einfach sein Wesen. Keine Ahnung, bei mir ist ja auch so, wenn es mal nicht läuft und so, klar, Familie hilft mir dadurch, aber ich versuche einfach gar nicht so in diese Negativität reinzukommen und einfach schnell wieder auf andere Gedanken zu kommen und weiß ich nicht. Also gibt's irgendwas, das dir dabei hilft oder wie waren die Abstiege auch und so? Oder beschäftigt dich das, dass du dir denkst, weil, keine Ahnung, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass es sehr, sehr viele Persönlichkeiten und Spieler gibt, die irgendwann anfangen würden zu sagen, das kann doch nicht sein, hat es was mit mir zu tun oder so. Obwohl du natürlich weißt, du bist nicht der Grund, dass du jetzt da und da und da abgestiegen bist. Aber kamen solche Gedanken, wie bist du damit umgegangen? Es waren jetzt viele Fragen auf einmal, aber ich glaube, du weißt, was
ja,
ich so
nee, im nee, Endeffekt... Also
Werbung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch immer so neidisch auf dich. Und du weißt genau, warum.
Ja, ich durfte vor ein paar Tagen in Hamburg die Harry Potter Show, das verwunschene Kind, anschauen. Und das wäre eigentlich für dich prädestiniert gewesen, dass du da hingehst. Aber du konntest nicht. Und dann dachte ich, okay, ich spring ein und erzähl dir dann darüber. Und ich hatte echt gar nicht so große Erwartungen. Aber es war so Hammer. Also ich war vorher kein Harry Potter Fan und spätestens jetzt danach bin ich sogar so Fan, dass ich zu dir gesagt habe, wir müssen von vorne alle Filme schauen.
Und das ist für mich ein Genuss, weil ich ja weiß, dass alles das, was sie sieht, neu ist für sie. Also ich kenne ja die Teile teilweise schon auswendig und ich finde es so schön, jetzt zu sehen, oder zu wissen, dass es für dich gerade so das erste Mal ist, das zu sehen.
Ja, ich war einfach begeistert, also abgesehen von der Geschichte. Harry Potter, das verwunschene Kind in Hamburg ist quasi die Fortsetzung, wie der 8. Teil der Harry Potter Saga. Und man erfährt quasi, wie es mit Harry, Ron und Hermine weitergeht. Und für mich als Harry Potter Neuling, klar, ich kannte ein bisschen die Geschichte von Harry Potter, aber das war für mich einfach so ein Genuss und so interessant. Die Schauspieler waren top, das Bühnenbild war unfassbar. Ich saß mit meiner Freundin, die großer Harry Potter-Fan ist, und wir saßen beide mit offenem Mund da und haben uns teilweise angeschaut, so wow, wie ist das möglich? Und es war auch groß und klein da. Es war lustig, es war spannend, es war auch teilweise gruselig, sodass ich mir die Augen zuhalten musste. Aber alles in allem so ein gelungener Abend. Und ich weiß schon jetzt, kleiner Spoiler, wem ich Tickets dafür zu Weihnachten schenke.
Bin gespannt. Und wenn auch ihr nach Hogwarts zurückkehren wollt und die Magie von Harry Potter erleben wollt, haben wir für euch ein besonderes Gewinnspiel. Ihr könnt nämlich 2 Tickets gewinnen im Wert von 350 Euro. Dafür müsst ihr nur unter dem letzten Post auf unserer Instagram-Seite extra süß-sauer kommentieren. Und wir werden dann Gewinner auslosen. Das Ganze geht bis zum 21.12. um 0 Uhr. Und wir werden den Gewinner dann natürlich kontaktieren. Und sollte der Gewinner niemanden haben, der mitkommt, ich komme mit.
Das ist dann der Special, Hauptpreis. Aber auch für alle, die nicht gewonnen haben, ihr könnt euch trotzdem freuen, denn wir haben einen Code, süßsauer10, alles groß geschrieben. Und damit könnt ihr sowieso 10% auf Harry Potter, das verwunschene Kind, sparen. Alle Infos dazu, den Link und den Code dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Ganz viel Glück. Er ist voll im Film und er hat es nicht mal gesehen. Aber ich habe dir einen Zauberstab auch mitgebracht.
Ich weiß.
Werbung Ende.
Ich versuche natürlich immer, ich meine, das weißt du ja auch, und das machen wir uns ja eigentlich auch immer gegenseitig, auch immer positiv eigentlich zu beeinflussen und immer auch positiv miteinander zu sprechen. Natürlich haben wir beide unsere Momente, wo wir uns dann auch einfach mal Mut zusprechen müssen oder so, wo es einfach uns nicht gut geht, scheiße geht und es einfach alles irgendwie so
gegen einen läuft,
wo man so das Gefühl hat, so man macht, aber irgendwie es läuft einfach gar nicht in deine Richtung. Und ja, ich hatte diese Gedanken nie, muss ich sagen, aber ich versuche einfach immer, und ich glaube, das habe ich von meinem Vater auch ein bisschen, der sieht halt überall auch immer was Positives. Also das ist schon teilweise, wenn ich so mit ihm telefoniere und ich vielleicht kennt man das, wenn man so ein bisschen so in dem Mood gerade ist, so man will sich jetzt ein bisschen aufregen, so man muss das irgendwie raus. Da ist mein Vater nicht der richtige.
Also Bei mir auch nicht.
Also wenn du meinen Vater anrufst und du willst dich mit aufregen, das führt zu nichts, so weil er sagte, ja, jetzt müssen wir mal schauen. So wie, also mein Vater ist so, wenn du sagst, boah, ich spiele heute nicht, sagt er, ja, kannst dich nicht verletzen oder so. Also so, er findet halt immer irgendwas, wo er dir halt einfach irgendwo was Positives irgendwie versucht mitzugeben. Und ich versuche das auch so gut ich kann. Und ich versuche einfach meine Arbeit so gut zu machen, wie ich, also auf mich zu gucken, das, was ich irgendwie was ich beeinflussen kann, was ich direkt beeinflussen kann, wo ich wirklich sagen kann, okay, ich muss am Ende in den Spiegel schauen können und sagen können, okay, habe ich alles gegeben? Habe ich das gemacht, was ich kann? Oder habe ich es nicht gemacht? Und wenn ich am Ende sagen kann, ich habe das gemacht, ich habe alles gegeben, was ich kann, ich konnte nicht mehr, dann kann ich mir auch in den Spiegel gucken und kann sagen, okay, ganz ehrlich, da war einfach dann in dem Moment nicht mehr drin so. Und das versuche ich. Und wenn ich das kann, und ich konnte das bisher eigentlich, natürlich, du hast auch mal Spiele, wo es einfach scheiße läuft. Aber mir hat damals, Valerian Ismail war das. Das war damals bei Nürnberg, er kam im Sommer.
Auch Spieler von Bayern München.
Werder ja, Bremen. War für mich absolute Respektsperson, muss ich auch ehrlich sagen. Ich war damals, 19 gerade, kam der, weiß ich nicht, wie oft er den Pokal und die Meisterschaft gewonnen hat. War gefühlt 2 Meter groß und war eine Respektsperson für mich. Ne? Ich war da ja so ein kleiner Schleppke, war froh, dass ich dabei sein konnte. Und er hat halt einfach auch so, das ist mir auch hängen geblieben, er hat auch so einen Stand. Wir haben manche Übungen gemacht, Diagonalbälle. Dann kamen zwei Diagonalbälle, nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Dann hat er aus dem Stand, kalt, hat er einen Diagonalball gespielt, aber unfassbar, wie an der Schnur gezogen. So, der ist auf 3 Meter so durchgeflattert. Und dann auf, war Wahnsinn. Und das hat mir, das packt mich dann so als Spieler, sag ich auch ganz ehrlich. So, du, egal was du mir sagst, ich mach. So, weil das hat Hand und Fuß. Und der hat mir gesagt, weil wir hatten, ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, das Spiel gegen FSV Frankfurt. FSV Frankfurt, das zweite Heimspiel. Und da war, ja, wir haben das 1-0 verloren und ja, es lief nicht so. Ich war dann auch so ein bisschen, ja, geknickt einfach. Und dann hat er mir gesagt, wenn du auf dem Platz läufst, kämpfst und alles gibst, dann kannst du nie richtig schlecht spielen als Verteidiger. Deine Pässe können dir nicht immer gelingen. Du kannst auch, ja, du kannst irgendwie, weiß ich nicht, du kannst Fehler machen, das ist kein Problem. Aber wenn du diese 3 Sachen machst, dann kannst du nie richtig schlecht spielen. Und das ist mir auch irgendwo so ein bisschen geblieben, weil ich auch sage, klar, ich komme nicht über dieses Filigrane, über das Feine. Aber ich würde schon sagen, dass ich es doch jedem Gegenspieler ekelhaft mache gegen mich. Und ja, immer wieder, wenn ich irgendwie auch im Spiel mal denke, so, boah, so, eine Flanke irgendwo, die segelt über alle drüber, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Und dann erinnere ich mich immer daran und denke mir so, ganz ehrlich, vielleicht läuft es heute nach vorne nicht, okay, aber dafür fresse ich den auch auf. So.
Ja, ist ja top. Also so ein Mantra eigentlich, kann man sagen. Ja. So, dass dir immer, also ich habe ja auch Stay Positive zum Beispiel, habe ich mir auch tätowiert. Übrigens, mittlerweile tape ich mir vom Spiel das Stay zu, weil ich irgendwie das Stay Positive setzt ja irgendwie voraus, dass irgendwas schlecht ist, ja, und man dann sagt, bleib aber positiv. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, also so fürs Leben passt es ja, weil passiert ja immer irgendwas. Aber so, ich denke mir so, wenn ich ins Spiel reingehe, positiv einfach sein, weißt du, nicht stay positiv, so, du hast jetzt gerade den entscheidenden Fehler gemacht, aber bleib positiv. Deswegen, aber, also das sind so Dinge, aber du meditierst nicht oder sowas, du...
Mache ich auch. Ich bin da sehr, sehr offen. Ich lese mir auch sehr, sehr viel durch und weißt ja, du weißt ja auch selber, wir telefonieren ja auch oft drüber, ob das Meditieren ist, ob das dementsprechende Bücher sind. Ich schaue mir auch gerne mal Dokumentationen an oder lese Biografien. Ich muss sagen, am Anfang mit Meditieren hatte ich auch echt Schwierigkeiten. So, weil mir ist dann erstmal auch klar geworden, wie viele Gedanken hat man eigentlich die ganze Zeit.
Hast du es erlernt, also mit jemandem zusammen, oder hast du so, keine Ahnung, YouTube oder irgendwie sowas gemacht?
Ich habe mit YouTube angefangen, dann war ich auch 1, 2, 3 Mal im Yoga, da muss ich auch dann erstmal so rausfinden, was so meins ist, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich war fix und fertig die erste Mal, weil ich das einfach, so beweglich bin ich nicht. Ja. Und ich habe dort einfach, wenn es dann hieß, so, jetzt gehen wir zur Entspannung in den herabschauenden Hund, das war für mich nicht entspannt. So. Da habe ich am ganzen Körper gezittert, komplett verkürzt. Und ich habe es dann eigentlich mit YouTube dann natürlich auch mal ein bisschen geführt und ja, mir so einfach so nach und nach so ein paar so Sachen rausgesucht, die für mich irgendwo funktionieren, wo ich dann merke, okay, da komme ich runter, weil am Anfang an alles gedacht. Und ich habe auch nicht verstanden, wenn es dann heißt, Gedanken kommen und gehen lassen. So, die gingen aber nicht.
Ja.
So, weißt du, so ich konnte das nicht, ich wusste nicht, wie mache ich das? So, und mittlerweile habe ich schon so ein bisschen, kommt man so ein bisschen rein, so die dann wirklich wieder gehen lassen. Aber am Anfang war das für mich alles... Irgendwie habe ich so, wie soll ich die wieder gehen lassen, wenn ich die einmal habe, so, weißt du?
Ja, ja, ja.
Aber ja, auch viele, viele Bücher, auch Kobe Bryant, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich mir von dem angeschaut habe. Also muss ich sagen, ehrlich, unfassbar.
Ja.
Unfassbar. Auch dieses Ganzheitliche, so sich mit Dingen beschäftigen, die ja eigentlich, wo eigentlich kein Mensch macht.
Mhm.
So, dieses berühmte Beispiel mit dem Schiedsrichterbuch, so. Ich weiß gar nicht. Also
sag mir nichts. Also
so hört man, hat er auch gesagt, er hat sich das Schiedsrichterregelbuch durchgelesen, um zu sehen, wo steht der Schiedsrichter, wo sind vielleicht so schwarze Flecken vom Schiedsrichter auf dem Platz, wo kann er sich vielleicht mal was erlauben, wo kann er mal irgendeinen Fehler machen, wo es der Schiedsrichter dann nicht sehen kann. So Sachen, wo ich mir denke, so wer so. wie kommt man darauf erstmal und dann das auch durchzuziehen und dann sich daraus dann auch noch Schlüsse zu ziehen, finde ich Wahnsinn, wie du so dieses Ganze, so einfach mal das Ganze anschaust.
Ja. Also finde ich auch ganz krass, auch so, keine Ahnung, bei Instagram Reels oder so, kommen ja auch immer mal wieder so Gespräche mit ihm. Mhm. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, so wie klar er ist in allem, was er sagt. Ja. Und also jeder, der ja auch noch, als er noch gelebt hat, ne, wie die Leute über ihn gesprochen haben, auch so als professioneller Spieler, aber auch so wie er, so wie hundertprozentig er alles macht. Also wie du jetzt sagst, der schaut nicht mal drüber jetzt so über die Regeln, um sich so zu denken, so sind die Regeln, sondern er hat einen Plan dahinter und er studiert das wahrscheinlich und lernt es auswendig so. Und so ist er ja auch mit Spielvorbereitung, Spielnachbereitung. Also man kennt ja auch die Geschichten, dass er dann nachts um 4 noch einen Basketballplatz gebraucht hat, um so und so viel Körbe zu werfen, um wieder dieses Gefühl zu haben, dass er im nächsten Spiel keine Ahnung, wie viele Dreier wirft und so. Also finde ich schon auch ein richtiges Role Model. Also,
vor allem 100%. Auch, wie du das alles so runterbrechen kannst. So als wäre das irgendwie, als wäre das so eine Gleichung irgendwie. Yeah. Er hat sich da einmal, ja gut, so von da werfe ich zu kurz, ja, dann muss ich einfach mehr Oberarm trainieren, so dann werfe ich richtig. So das alles, ich finde es Wahnsinn und echt ein Role Model, wie du sagst, was die ganze Einstellung eingeht und auch das, ich weiß gar nicht, mit einer gerissenen Achillessehne noch mal kurz 2 Körbe MVP zu werfen und dann vom Platz zu gehen.
Ja.
Sag mal.
Krank.
Wahnsinn.
So wie beim Fußball. Wer war das? Otto Addo hat doch mal so ein entscheidendes Tor geschossen mit Kreuzbandriss.
Kannst du dir vorstellen.
Und ganz krass auch, was so Footballspieler und so, mit was für, also ich habe das Buch gelesen von Vollmer, heißt der Sebastian Vollmer?
Ich glaube schon, ja.
Also für jeden mal eine Empfehlung, wer so Interesse hat generell so bei NFL und so weiter. Mega viele Insights und also für die vielleicht auch keine Ahnung haben. Ich glaube, Tom Brady ist jedem so ein Begriff, so der beste Quarterback wahrscheinlich aller Zeiten. Und seine Position war quasi der Beschützer von Tom Brady. Also ihm Zeit zu verschaffen und alles aus dem Weg zu räumen, so das kommt. Und ich glaube, der hat 8 Jahre oder so gespielt und das ist schon eine lange Zeit für einen Footballspieler auf seiner Position, weil, also da ging es nur darum, keine Ahnung, mir sind sämtliche Bänder in der Schulter gerissen, wir haben aber noch 4 Spiele bis zum Super Bowl. Ich plane, währenddessen plant er schon nach der Saison nicht in den Urlaub zu fliegen, sondern diese OP zu machen, um dann wieder ready zu sein für das nächste. Dann ist er mit dem Knöchel umgeknickt, Bänderriss, einfach Tape über den Schuh drüber. Dann seiner Frau gesagt, Schatz, wir fliegen doch nicht in den Urlaub, schon alles gebucht, weißt du. Ich muss jetzt zu dem und dem Arzt, meine Schulter wird gemacht, die machen den Knöchel gleich mit. Also crazy. Natürlich nicht gesund, aber das ist auch absolute Empfehlung, weil es so interessant auch ist, du kriegst so viele Insider auch so über American Football und was das auch wirklich für ein kranker Sport ist, ist jetzt extrem im Kommen. Ja.
Hast du da mal so einen Draft gesehen?
Nee. Aber ich spiele das Spiel auf der Playsee und da gehst du auch zum Draft Day. Also ich bin Quarterback natürlich.
Natürlich.
Und da musst du ja dann, also musst Bank drücken und keine Ahnung. Und das musst du dann halt auch mit dem Joystick machen und musst halt gut sein, dass du in das Ranking hochkommst.
Es ist ja unfassbar, was das alles für Maschinen sind. Also wenn ich das auch anschaue, wie schnell, so 2 Meter groß, gefühlt 1,50 Meter breit, die sprinten da los, da wächst ja kein Gras mehr, über dich läuft.
Ja, das sind ja, und ich habe noch ein Buch gelesen gehabt, Dream Chaser oder so, glaube ich, heißt das, auch von einem Edeballer heißt der, glaube ich, auch einem Deutschen, der es in die NFL geschafft hat. Und der hat so gesagt, als er mit dem Football angefangen hat, hat sein Trainer ihm gesagt, bei uns gibt es für jede Körperstatur eine Position. Also die Dicken stehen in der O-Line oder keine Ahnung. Also weißt du, weil da sind ja wirklich welche, die wiegen, weiß ich nicht. Ich würde jetzt einfach mal so als Laie, also ich schaue schon ab und zu mal eins, 130 Kilo oder so, oder weiß ich nicht, wiegen die. Und dann gibt's halt die schlaksigen, schnellen Außen, die halt Arme haben zum Fangen, aber sonst eher drahtig sind. Also da gibt's wirklich alles. So.
Ja.
Und das ist schon besonders für den Sport, weil ich meine, wenn du jetzt mal sagst, Tennis, wenn du in die Spitze kommen willst, brauchst du einen Top-Körper. Ja. Fußball kannst du im Profisport nicht dick sein oder keine Ahnung. Und eigentlich ja überall, aber dort. Und diese sind dann aber auf die ersten 5 Meter ziehen die uns alle ab.
Das ist ja der also Punkt. So, wo du normalerweise denkst, du guckst sie an und denkst so.
Bis die sich mal von A nach B bewegen,
denken. Den laufe ich locker davon. Ja. Und dann siehst du aber wieder in dem Draft diese, ich weiß nicht, wie viele Yards das sind, wie die da losrennen.
Ja, die haben halt eine Kraft so auf die ersten Meter, geisteskrank. Echt aber krass. Aber da ist ja auch interessant, also Pacho war in, du warst 6 Monate vereinslos, bevor du nach Norwegen gegangen bist und hast dich natürlich währenddessen fit gehalten und warst dann 3 Wochen oder so bei uns auch, ne? Weil du hast dann bei Schalke hast dich fit gehalten. Und das war so die Zeit während der Weltmeisterschaft in Katar und da hatten wir ja quasi Urlaub, mussten uns aber ja natürlich fit halten und da musste ich meine Läufe machen und Pacho, dadurch, dass er gesagt hat, ich will mich ja auch fit halten, sind wir zusammen laufen gegangen und das war so witzig zu sehen, wie unterschiedlich Körper sind, weil ich musste an dem einen Tag einen lockeren Lauf machen, ne, 30 Minuten oder so,
locker,
aber der Puls sollte bei 130 sein oder so, ne? Und dann sind wir so die erste Runde gelaufen und ich bin halt sehr ausdauerstark und mein Puls ist halt nach dieser ersten Runde, die eigentlich schon zügig war, war der halt immer noch bei 110 oder weiß ich nicht.
Das eigentlich. Ja. Das war zügig.
Ja, das war zügig so. Und dann haben wir einfach so aus Interesse halt gesagt, steck du mal den Pulsgurt an, einfach um zu gucken. Und dein Puls war bei 150, 160.
Also ich war oder auf jeden so. Fall in dem Bereich, wo du hättest sein müssen.
Also für dich war es halt sau anstrengend und den Tag danach hatte ich so Sprints und dadurch, dass Pacho auf seiner Position so Außenverteidiger, Linie rauf und runter und viele Antritte und schnelle Läufe und bei mir ist es mehr verschieben und eigentlich ständig in Bewegung. Ich kriege dafür viele Kilometer zusammen, aber viel weniger Sprintmeter. Und da haben wir dasselbe halt dann auch gemacht und mein Puls war halt oben bei, weiß ich nicht, 180 und deiner war halt noch gechillt, weil du das halt gewohnt bist.
Das ist schon verrückt.
Aber was da richtig geil war, als du da warst, da haben wir einfach mal wieder so gebolzt, ne? Ja,
dass man eigentlich nicht sagen. Mehr macht. Also, ich wollte es gerade sagen, einfach mal sich Bälle nehmen.
Ein paar Chipbälle hin und her gespielt, aufs Tor geschossen und so. Das war schon richtig Quality Time. Einfach so mal wieder gespielt, weil man Bock so drauf hat.
Ja, vor allen Dingen, wie lange haben wir das bis dahin schon nicht mehr gemacht?
Ja.
Also, du musst ja auch mal sehen, so aus dem Urlaub jetzt mal, aber das ist ja jetzt nicht, dass wir groß auf dem Platz sind.
Mal ein bisschen
sind,
Ball hochhalten am Strand.
Das ist ja das Ding, oder mal ein bisschen im Wasser irgendwie, aber es hat einen schon so ein bisschen wieder zurückgeholt, so an früher. So du bist einfach mal auf den Platz gegangen.
Geil war ja auch zu sehen, wir waren da, also in dem Stadtteil in Düsseldorf, wo wir gewohnt haben, einfach an so einen Sportplatz sind wir gegangen, weil da war eine Tartanbahn und haben halt Fußballschuhe dann noch mitgenommen, um dann noch ein bisschen zu kicken. Und es war richtig schön zu sehen, dass da, wie sagt man, wie heißt es? Blablabla Treiben war. Wie ist das Wort davor? Reges Treiben war?
Reges Treiben, ja. Ist das oder richtig? Reges Treiben oder viel los.
Ich weiß nicht, warum ich da manchmal genau dieses Sprichwort sagen wollte. Auf jeden Fall waren richtig viele Kinder am Fußball spielen oder Jugendliche. Und das war halt richtig schön zu sehen, weil man ja gerade in der jetzigen Zeit auch immer so sagt, die Jugend hockt nur noch drinnen vorm PC und Fortnite und keine Ahnung. Und da war aber richtig viel los und die haben so wie wir halt auch gezockt, einer Torwarthandschuhe beim Tor und wir haben doch dann sogar mitgezockt.
Ja, Mini-WM haben sie gespielt.
Ja, so richtig Kindheitserinnerungen. Und weißt du noch, da war einer im Tor, wenn er einen Ball gehalten hat von uns, hat er immer gesagt, ich bin das größte Torwarttalent Deutschlands. Hat das aber todesernst gemeint, ne?
Der hat
zu Ball gehalten. Und deswegen bin ich das größte Torwarttalent Deutschlands. Legende, schon.
Ja. Und wenn er rein war, unhaltbar, sowieso.
Ja, definitiv. Ja. Um das Sportliche, bevor wir dann auch zu Sarahs Fragen kommen und natürlich zu unseren Rubriken. Jetzt ist deine Saison in Norwegen vorbei.
Ja.
Dein Vertrag ist Ende. Wie schaust du jetzt gerade nach vorne?
Ja, es ist immer wieder eine spannende Zeit.
Eine ungewisse Zeit.
Ungewisse Zeit und auch spannende Zeit. Ich versuche, so positiv wie es geht, nach vorne zu schauen. Ich denke, dass sich immer wieder eine Tür öffnet und es wird auch alles so kommen, wie es für einen sein soll. Ich glaube, das ist auch was, wo ich mir auch an manchen Tagen, wenn es einem dann doch so, was passiert eigentlich so, was machst du jetzt so, wie soll es weitergehen? Ja, ich sag mir dann einfach, es kommt alles so, wie es soll. Alles kommt für einen so, wie es soll und auch zur richtigen Zeit. Und das glaube ich jetzt auch. Also ich
ist wahrscheinlich auch die gesündeste Herangehensweise so, ne? Weil klar, das sagt sich jetzt immer so leicht.
Ja.
Und ich weiß ja auch von dir, es gibt trotzdem Tage, wo man sich dann trotzdem verrückt macht und sich irgendwie denkt, das kann doch nicht sein. Und was, weil im Endeffekt stehst du ja gerade vor einem riesen Fragezeichen.
Ja.
So. Das Gute an dir ist ja, du baust dich ja auch neben dem Fußball ganz gut auf. Also sei es jetzt, wie du gewirtschaftet hast die letzten Jahre und so. Und bist ja auch immer interessiert an Dingen abseits des Fußballs. Also bist da sehr offen für verschiedenste Geschäftsmodelle und weiß ich nicht. Das bringt einem ja auch immer was und gibt einem natürlich auch irgendwo Ruhe. So. Und trotzdem stehst du ja gerade so vor einer ungewissen Zukunft im Endeffekt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist immer wieder spannend und auch so ein bisschen unvorhersehbar. Teilweise geht's dann ganz schnell, teilweise dauert es ein bisschen länger. Aber ich bin eigentlich immer ganz, ganz positiv gestimmt und frohen Mutes. Und ich finde, man muss sich auch immer überlegen, okay, was möchte ich denn eigentlich machen und was möchte ich auch nicht machen? Ich finde, es ist immer wichtig, dass man, wenn man sich für was entscheidet, dass man auch dahinter steht. Und für mich war es auch in der Vergangenheit immer, ich habe nie Dinge gemacht, wo ich nicht irgendwie dahinter gestanden bin. Auch nur, ich mache jetzt was, damit ich was machen kann. Oder ich gehe jetzt einfach,
um zu wechseln.
Genau, oder so, ich gehe jetzt einfach dahin, Hauptsache ich bin wo. Habe mich auch bevor ich jetzt nach Norwegen bin, auch eine Zeit lang zu Hause war, haben mich auch viele für verrückt erklärt, als ich auch manche Dinge einfach abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, das passt für mich nicht. Also ich habe eine gewisse Liste mir auch aufgeschrieben. Da stehen jetzt nicht 10, 20 Punkte drauf, sondern es sind nur 3. Und ich möchte eigentlich, dass einer davon erfüllt ist. Und wenn davon keiner erfüllt ist und ich habe mir das davor so vorgenommen, dann finde ich, ist es auch irgendwo konsequent, dann zu sagen, okay, nee, dann passt es nicht.
100%. Und ich meine, im Endeffekt gibt es ja ganz viele, die irgendwie dann aus der Emotion heraus, also jetzt vielleicht nicht, wenn die vereinslos sind, aber doch vielleicht auch, wenn sie dann einfach was annehmen, obwohl das eigentlich gar nicht das ist, was sie, die halt vielleicht ihre Kriterien erfüllen, wie du jetzt sagst. Und dann macht man irgendwas einfach, um was zu machen. Und da habe ich auch schon, gibt es viele Beispiele, wo das dann genau das Falsche war. Und eben auch bei Jungs, die nicht vereinslos sind, sondern die vielleicht gerade unzufrieden sind mit ihrer Situation im Club und dann denken, hier ist jetzt gerade alles scheiße und woanders wird alles besser sein. So, weißt du? Und die dann eben es nicht schaffen, das Ganze richtig einzuordnen und zu sagen, ey, ich muss jetzt einfach Geduld haben, ich muss auf meine Chance warten, es wird sich auch wieder ändern, die Zeit. Und wenn es dann bis Sommer nicht geklappt hat, dass ich Stammspieler bin oder was auch immer, dann kann ich immer noch wechseln. Sondern die sind dann so, jetzt, sofort, egal wohin, überall ist besser als hier.
Ja.
Und dann sind die aber dort und merken, Alter, was hat dich da eigentlich?
Ja, genau. Das ist ja auch immer so der Punkt, gerade in so einer Situation.
Ja.
Jetzt bei mir, klar, ich gucke natürlich und wenn was passt, dann bin ich auch voll dahinter. Aber ich denke, das ist auch wichtig, weil es bringt nichts, wenn du wohin gehst, nur damit du was hast. Ich glaube auch nicht, dass du dann wirklich deine volle Leistung auch irgendwie entfalten kannst. Ich meine, wenn du davor damit niemals, wenn das niemals auf deinem Tisch gekommen wäre oder niemals irgendwie in deinen Gedanken gewesen wäre, wenn du dann was machst und du eigentlich gar nicht dahinter stehst, glaube ich nicht, dass das, egal wo, ob das jetzt im Fußball ist oder sonst irgendwo, was zu machen, nur um was zu machen, ohne dass du dahinter stehst, ich glaube nicht, dass du da erfolgreich sein kannst.
Nee, mit Sicherheit nicht. Ich glaube, wir alle, also ich beziehe da mal unsere Hörer alle mit ein, wünschen dir natürlich, dass sich die Tür aufmacht, die du dir wünschst, und bin mir auch sicher, wie du es angehst und so positiv, wie du es angehst, wird das Richtige dann schon auch kommen. Und da wünschen wir dir natürlich ganz viel Glück. Wir haben eigentlich Rubriken bei uns. Jetzt haben wir so viel geplaudert und ich glaube auch für alle Hörer wirklich interessante Sachen. Ja, dass wir nur noch eine Rubrik jetzt machen, die es sonst eigentlich nicht gibt. Und zwar hat Sarah mir Fragen aufgeschrieben an dich. Und davon würde ich dir jetzt einfach 3 würde ich da jetzt random ziehen, einfach von diesem Stapel. Und die stellen wir dir. Okay.
Hallo ihr zwei. Also eine Folge ganz ohne mich geht gar nicht. Deshalb klinke ich mich jetzt auch mal so ein bisschen in euer Gespräch ein und habe mir ein paar Fragen ausgedacht an Pacho, wo mich die Antworten sehr interessieren und ich hoffe, die Hörer auch. Die Frage habe ich geklaut von einem Podcast, in der Julian zuletzt zu Gast war, nämlich Alles Fußball. Und da wurde Julian gefragt, was ist dein verstecktes Talent?
Oh. Was ist mein verstecktes Talent?
Schwierige Frage.
Das ist echt eine schwierige. Vor allem, wenn man es selber beantworten muss.
Ja. So. Ja. Gibt's irgendwas, was du kannst, so, wo aber keiner weiß?
Nein.
Also kannst du nichts. Gibt's irgendwas, was du kannst?
Was ist denn
ich meinte jetzt so, gibt's irgendwas, wo eigentlich keiner weiß, aber du kannst das, keine Ahnung, ein Handstand oder so, weiß ich nicht.
Gibt's irgendwas, was ich, mein verstecktes Talent?
Du kannst auch passen, dann können wir auch drei andere Fragen nehmen.
Ich kann, glaube ich, sehr gut organisieren. Ich weiß aber nicht, ob das ein Talent ist so oder ob sie das damit meint.
Aber das ist ja nicht versteckt. Also ich weiß, dass du ja gut organisieren kannst. Okay, wir lassen die Frage mal weg.
Verstecktes Talent.
Würdest du mir nochmal dein Auto anvertrauen?
Jederzeit.
Wirklich?
Jederzeit. Ich hab Vertrauen.
Dazu muss man eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, das war noch zu der Zeit, wo Pacho in Dortmund gewohnt hat. Und da war dein Auto schon so ein bisschen dein Baby, ne?
Ja.
Und Sarah wollte unbedingt, nachdem wir, glaube ich, Abendessen waren oder so, mal das Auto fahren.
Ja.
Und damit nach Hause fahren. Und irgendwie hat sie den Spiegel abgefahren. Aber das ehrt sie bestimmt, dass du sagst, du würdest es ihr trotzdem nochmal anvertrauen.
Der dunkelste Moment deiner Karriere.
Das ist jetzt mit deep nach so einer lustigen Frage. Gab es irgend so ein. Du hast, toi, 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 wir klopfen auf Holz, jetzt noch keine schlimme Verletzung oder so gehabt.
Ich glaube, in dem Moment, der dunkelste Moment, Gott sei Dank war es keine Verletzung, war, als ich damals von Nürnberg weggegangen bin oder weggehen musste.
Mhm.
Weil es für mich der nächste Punkt oder am nächsten an Heimat war.
Mhm.
Ich glaube, dass das für mich so der...
Es war eigentlich so perfekt, weil
genau.
Es war ein guter Club,
ja.
Richtig guter Club, Traditionsverein und trotzdem noch irgendwie so heimatnah. Ist ja nicht üblich.
Genau,
so.
Es ist, ja. Ich war in 2 Stunden zu Hause. Ich kannte dort jeden. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen. Ich glaube, dass das...
So dieses Nürnberg verlassen oder verlassen müssen auch.
Genau,
so ein bisschen.
Genau. Es war mehr ein verlassen müssen.
Ja.
Und
ist ja auch immer noch mal was anderes. Also wenn du sagst,
absolut.
Keine Ahnung, du machst jetzt den nächsten Schritt und ich will das und so. Oder wenn es halt so ist, dass du nicht in die Planung passt oder dass die sagen, du sollst dir einen anderen Verein suchen. So.
Im Endeffekt ist danach alles gut gekommen, war alles, ich würde es nicht missen. Ich bin nur deswegen dann auch zu Schalke gekommen. Ich bin nur deswegen eigentlich, denke ich, auch nur nach Italien gekommen. Und mein ganzer Weg fing da dann an eigentlich,
ja.
Als das Kapitel geendet hat. Aber der Moment, in dem ich die Entscheidung so mitbekommen habe, ja, das war schon hart in dem Moment, muss ich sagen.
Ja, glaube ich dir.
Wenn du eine Sache am Fußball ändern könntest, was wäre es?
Ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt nicht irgendwelche Spielregeln meint, sondern...
Ich habe keine Ahnung, worauf sie hinaus will. Also wir haben ja gestern schon mal hart über den VAR diskutiert. Das wäre so eine Sache vielleicht.
Also wenn es um die Regeln geht, dann definitiv die Handspielregel aktuell, weil das ist für mich... Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht immer die Entscheider auch wissen, was ist jetzt genau das Richtige, sondern sich so ein bisschen, vielleicht kommt der VAR noch oder dann auch doch nicht und manchmal kommt er nicht.
Ja.
Die eine Aktion ist heute ein Foul, heute Elfmeter, morgen ist es nicht mehr.
Ja.
Aber wenn sie allgemein meint, dann würde ich mir ein bisschen mehr Ehrlichkeit wünschen.
Mhm.
Ein bisschen mehr Ehrlichkeit, dass man ehrlich mit den Leuten umgeht. Ich glaube, das kommt ab und zu kurz.
Ja, 100%. Kann ich dir nur zustimmen. Okay, last question.
Was war dein Traumberuf als Kind? Abgesehen von Fußballer natürlich.
Da bin ich gespannt, was du antwortest, weil das gab es bei mir nicht.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen.
Also man hat sein Zeug so gemacht, dass man schon irgendwie einen Plan B hinbekommen hätte.
Ja.
Aber solange das aber ja der nie. Traum am Leben war.
Das ist das.
Habe ich mich nicht damit befasst, oder?
Nee. Ich wollte immer irgendwas mit, ja, immer. Also, als ich dann in Nürnberg selber war, du bist dann im Gymnasium, war für mich eigentlich nur, das war ja klar, nur Fußball. Und auch als Kind bin nach Hause gekommen, haben direkt Fußball gespielt mit meinem großen Bruder im Garten. Traumberuf war, gab es eigentlich nur Fußball. Ich würde vielleicht jetzt irgendwas gern mit Wirtschaft oder mit Autos, würde mich auch interessieren, mit Finanzen, aber als Kind gab es für mich nur Fußball.
Sehr schön. Dann kommt eigentlich nur noch die letzte Rubrik, der Soundtrack der Woche.
Soundtrack der Woche.
Und das haben wir bei unserem ersten Gast, den wir hatten, im Podcast schon so gemacht, dass wir den Gast aussuchen lassen haben. Deswegen einfach ein Lied, egal ob das jetzt ein Motivationslied für dich ist, ob du sagst, das ist gerade mein Lieblingslied oder keine Ahnung, das habe ich die ganze Zeit gehört, als ich auf dem Weg jetzt hierher war von Oslo nach Düsseldorf oder keine Ahnung, völlig egal oder was zur jetzigen Zeit passt. Einfach den Titel sagen und wir werden den dann wie immer in die extra süß-sauer Soundtrack-Playlist einfügen.
Also dann würde ich den nehmen, den ich, gut, jetzt sind wir kurz vor Weihnachten und es ist immer, wenn ich ja, in der Pause oder nach der Saison, wenn ich über Weihnachten nach Hause fahre, läuft bei mir eigentlich immer die Weihnachts-Christmas-Playlist. Hol ich mir ein bisschen die Weihnachtsstimmung ins Auto. Also gerade ist es Snowman lief sehr, sehr oft. Oder natürlich Driving Home for Christmas. Mhm. Wenn ich jetzt auf eins festlegen müsste, glaube ich, ist Driving Home for Christmas so das, was mich über die Jahre um die Zeit begleitet hat.
Ja, kann ich gut relaten. Also Leute, das war heute die Folge mit Tobias Pachonik, Pacho, meinem besten Kumpel. Und wir hören uns wieder, wünschen euch ein schönes Wochenende und wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Und dann wieder mit Sarah. Liebe Grüße.
Ciao,
danke, dass du da warst.